NDR Info. Themen des Tages.
Brandenburg hat gewählt und wir sortieren diese Landtagswahl gleich von verschiedenen Blickwinkeln ein. Aus Brandenburger und Berliner Sicht, aber auch wie wir, was wir, die Zivilgesellschaft daraus für Schlüsse ziehen können. Das ist heute am Tag nach der Landtagswahl unser Schwerpunkt hier in den Themen des Tages. Heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Und es geht in den kommenden 25 Minuten auch um unsere Mobilität auf der Straße und der Schiene. Aber zunächst nach Brandenburg. Im Landtag in Potsdam, da werden nun nur noch 4 Parteien sitzen. SPD, AfD, CDU und BSW. Grüne, Linke und Freie Wähler sind rausgeflogen. Die SPD bleibt an der Spitze und hat damit das enge Rennen gegen die AfD gewonnen. Mit 30,9% ist sie vor der AfD, die auf 29,2% gekommen ist, laut vorläufigen Endergebnis. Und darüber habe ich mit unserer Landeskorrespondentin Birgit Radatz in Potsdam gesprochen. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sein Bleiben an einen Erfolg der SPD ja geknüpft. Ein riskantes Vorgehen, das sich jetzt aber dann wohl ausgezahlt hat, oder?
Ja und nein, könnte man sagen. Also bei dieser Wahl hat es sich natürlich nochmal ausgezahlt mit Hinblick darauf, dass die AfD nun nicht stärkste Kraft im Land geworden ist, sondern eben die SPD mit einem knappen Vorsprung. Aber es hat sich eben alles auf seine Person konzentriert. Also er hatte zum Schluss dann eben auch Slogans wie wenn Glatze, dann Woidke. Das spielte natürlich auf die AfD ab, die in Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird vom Brandenburger Verfassungsschutz. Und nun ist das Resultat, dass die Mitte in Brandenburg total ausgedünnt ist. Also die Mitteparteien, da waren Grüne, Linke, selbst die Freien Wähler, die FDP natürlich auch, die sind alle nicht im Landtag vertreten. Das heißt, Dietmar Woidke wird jetzt regieren müssen, unter anderem mit dem BSW, denn alles andere ergibt rechnerisch keinen Sinn mehr und hat demnach eigentlich nicht so viel gewonnen, muss man sagen.
Ja, Sie sprechen diese Polarisierung, die da im Wahlkampf stattgefunden hat, zwischen SPD und AfD. Und erstmals, Sie haben es gesagt, ist in einem ostdeutschen Landtag keine Linke vertreten. Der Spitzenkandidat Sebastian Walter sagte, seine Partei sei in Brandenburg zerschreddert worden. Auch Grüne und Freie Wähler fliegen aus dem Landtag. Was sagt das jetzt auch über diese Wahl, über die politische Stimmung in Brandenburg aus?
Ja, das hat der CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann, der bis zum Schluss eigentlich relativ unbekannt war, muss man sagen, selbst in Brandenburg, heute ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Er sagte nämlich, 45% der Wählerinnen und Wähler haben sich für die politischen Ränder entschieden. Und damit meint er natürlich das Bündnis Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und dann eben die AfD. Und das ist ja schon eine, ja, doch fast Mehrheit. Und dann in der Mitte sind eben noch die großen, in Anführungsstrichen, Volksparteien, nämlich SPD und CDU. Also das Land ist offenbar gespalten. Viele bundespolitische Themen haben natürlich da auch eine Rolle gespielt. Und jetzt muss man damit eben auf landespolitischer Ebene eben irgendwie umgehen. Also die anderen werden das dann eben außerparlamentarisch tun. Und im Parlament wird es sehr, ja, wird es weniger werden auf jeden Fall.
Übersichtlich kann man noch sagen.
Genau, genau.
Ja, die SPD, die will ja in dieser Woche noch Gespräche beginnen. Es geht natürlich darum, eine Regierung zu bilden. Man will mit der CDU sprechen, mit dem BSW. Welche Schnittmengen gibt es da inhaltlich eigentlich bei diesen drei Parteien? Weil eine andere Option gibt es ja gar nicht.
Es gibt tatsächlich noch eine Option und die ist auch die präferierte Option, zumindest von der CDU, soweit sie das heute gesagt hat, nämlich ein Bündnis aus SPD und BSW. Das geht rein rechnerisch auch und die CDU hat schon angekündigt, dass sie eigentlich keinen Regierungsauftrag in Brandenburg mehr sieht, sondern sich dann wohl mit der AfD zusammen in die Opposition begibt. Und das scheint jetzt Dietmar Woidkes los zu sein. Also er muss jetzt mit Robert Krumbach, der Spitzenkandidat von Bündnis Sarah Wagenknecht, der 40 Jahre lang SPD-Mitglied war, muss er sich jetzt ins Benehmen setzen. Und die Schnittmengen, die sind tatsächlich im Moment eigentlich noch nicht so groß, weil man noch nicht so genau weiß, was das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt wirklich für Brandenburg will. Also Robert Krumbach hat heute so ein bisschen was angedeutet, aber stellt eben auch Bedingungen und hat ja in Anführungsstrichen auch nur 13,5% der Stimmen, aber wird eben jetzt hier zur Königsmacherin.
Wie schätzen Sie das auch ein? Was erwarten da jetzt die Brandenburgerinnen und Brandenburger nach dieser Wahl? Die sind ja immerhin mit knapp 73% an die Wahlurne marschiert.
Ja, das stimmt. Das war die historisch höchste Wahlbeteiligung. Und natürlich erwartet man in Brandenburg jetzt dann auch eben, dass die Themen, die Brandenburg auch betreffen, dann auch angegangen werden. Also Stichwort Bildungspolitik, da hat Robert Krumbach heute auch gesagt, man müsse da irgendwie eine andere Politik fahren, weil die Brandenburger Schülerinnen und Schüler so schlecht abschneiden. Dann Kommunalfinanzierungen. Es ging ja immer sehr viel um Russland, um die Ukraine, um Friedenspolitik. Das alles ist natürlich eigentlich ein bundespolitisches, wenn nicht sogar EU-politisches Thema. Aber Robert Krumbach hat schon angedeutet, dass er zumindest die SPD dazu bringen will, dass keine US-Mittelstreckenraketen in Deutschland bzw. in Brandenburg stationiert werden sollen. Das ist so eine Forderung. Und eben, er hat auch angekündigt, dass drohende Krankenhausschließungen, da macht er auch nicht mit. Also da steht sehr viel auf dem Spiel. Und die SPD hat natürlich auch eine Aufgabe, nämlich sie muss jetzt den Kurs, den sie gefahren hat im Wahlkampf, Stichwort auch Migrationspolitik, da müsste sie jetzt eigentlich liefern. Denn sie hat sich ja dann auch im Wahlkampf dafür ausgesprochen, eben doch auch härter vorzugehen gegen zum Beispiel straffällig gewordene Migrantinnen und Migranten. Also da muss auch die SPD jetzt tatsächlich sich nochmal neu sortieren.
Und auch das gehört zu dieser Wahl auf der Wahlparty der AfD in Potsdam. Da wurden massenhafte Abschiebungen besungen. Der ehemalige Grünen-Bundestagsvorsitzende Beck, der hat Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Was sagt dazu die AfD heute in Brandenburg?
Ja, also die AfD bewertet diese Umdichtung des Liedes, was dort, ich will es gar nicht wiederholen, aber es ist eine Umdichtung eines Liedes, was schon existiert. Der Text, der Originaltext heißt, hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab, der Text ist, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht, und die Umdichtung war dann eben, hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab. Und die AfD bewertet diese Umdichtung als unproblematisch. Der Vorsitzende der AfD Brandenburg, René Springer, hat das heute sogar verglichen mit der Juso-Forderung nach legalen Abtreibungen. Dieser Vergleich ist mir nicht ganz klar geworden. Der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat dann noch so, nachgeschoben, die Jugend habe ja ein Recht ausgelassen zu feiern. Man muss dazu sagen, die junge Alternative der AfD in Brandenburg ist als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Und jetzt gibt es eben auch diese Anzeige von Volker Beck, dem grünen Politiker. Und da wird jetzt der Vorwurf der Volksverhetzung geprüft. Das muss man alles wissen. Auch die JA Brandenburg, die eben schon im Vorfeld auch ein Online-Spiel veröffentlicht hat, wo es darum ging, queere Menschen oder migrantische Menschen abzuschießen, sage ich jetzt mal. Auch das kommt hier aus Brandenburg. Das heißt, da gibt es schon eine Vorgeschichte, und das ist vermutlich nicht einfach so eine Jugendsünde, wie man das jetzt vielleicht von der AfD gerne so bewertet.
Soweit Einschätzungen aus Potsdam von Birgit Radatz. Und auch er hat sich sicher ein anderes Wahlergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg gewünscht. Friedrich Merz, der die Union ins Kanzleramt führen soll bei der nächsten Bundestagswahl. Aber dürftige 12,1% sind nicht gerade Rückenwind dafür. Sabine Henkel über die offizielle Nominierung von Merz zum Kanzlerkandidaten heute in Berlin.
Markus Söder spricht zuerst. In München hat seine Partei abgestimmt über den Kanzlerkandidaten der Union.
Wir haben Friedrich Merz nominiert aus reinem Herzen.
Was bleibt Söder auch anderes übrig? Merz hat die K-Frage für sich entschieden und Söder keine Chance. Sein Platz ist tatsächlich in Bayern, so wie er es seit Jahren sagt und doch nicht meint. Immerhin trägt Söder seit der Entscheidung in der K-Frage öfter mal Janker und wenn es passt auch Lederhose, offenbar ein Bekenntnis zum Freistaat. Merz hingegen gibt in Berlin den staatsmännischen Kanzlerkandidaten.
Ich nehme diese Aufgabe nicht nur mit Dankbarkeit, sondern auch mit großer Demut an.
Merz und Demut, etwas, was neu sein könnte, wenn er es ernst meinte. Und er scheint es ernst zu meinen. Der CDU-Chef strahlt sehr viel Selbstsicherheit aus. Man könnte meinen, er hält nicht nur die K-Frage, sondern auch die Kanzlerschaft schon für entschieden.
Heute in 12 Monaten und einer Woche stehen wir hier nach der Bundestagswahl 2025, wenn sie denn im normalen Zeitablauf kommt, so wie bisher vorgesehen. Und dann möchte ich, dass wir feststellen können, dass wir die Bundestagswahl 2025 gewonnen haben.
Und er, Friedrich Merz, den Stuhl von Olaf Scholz einnimmt. Von dem Mann, mit dem er so gar nicht kann, den er für führungsschwach und vor allem deshalb für untauglich hält, das Land zu regieren. Neben Merz steht Carsten Linnemann, sein Generalsekretär. Manche nennen ihn den Mini-Merz. Und der preist den Großen, also den Maxi-Merz, als Heilsbringer der Nation.
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es nicht gut bestellt, er bröckelt. Und deshalb braucht es jetzt einen Mann der Führung zeigt und Kompetenz mitbringt.
Friedrich Merz. In Präsidium und Vorstand der CDU sind alle erleichtert, dass er der Kandidat ist. Er hat die Partei aufgerichtet und soll jetzt die CDU wieder an die Macht bringen. Dass die Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg unterging, das, sagen sie, hat nichts mit Merz zu tun. Und sogar Markus Söder verkneift sich einen Seitenhieb. So viel Harmonie war lange nicht. Also auf in den Wahlkampf. Nur Wähler und Wählerinnen müssen noch von Merz überzeugt werden. Ob er ein guter Kanzler wäre? 20% glauben das. Genauso wenig wie Olaf Scholz für den richtigen halten. Solche Zahlen wischt Merz stets beiseite. Er ist der Kandidat der Union und die ist der SPD in den Umfragen weit enteilt. Ob die SPD den Kanzlerkandidaten austauscht? Merz glaubt nicht daran.
Gut, bei der SPD ist man nie vor Überraschungen sicher. Aber ich gehe davon aus, dass das eine Auseinandersetzung wird zwischen Union und SPD und damit zwischen dem Bundeskanzler und mir. Und ganz ehrlich, bei der Performance dieser Bundesregierung freue ich mich auf die Auseinandersetzung.
Eine Auseinandersetzung, die auch in München sehr genau beobachtet wird. Man kann ja nie wissen.
Wir bleiben aber erstmal noch in Brandenburg und ordnen jetzt die Landtagswahl, die Wählerstimmen mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden ein. Und fangen wir da mit einer guten Nachricht dieser Wahl an, der sehr hohen Wahlbeteiligung. Knapp 73% der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. So viele waren es noch nie in Brandenburg. Und ich habe Hans Vorländer gefragt, ob das seiner Meinung nach das große Interesse der Menschen an Politik zeigt oder den großen Frust.
Es kann ja beides sein. Frustriert ist man, wenn man hohe Erwartungen an die Politik hat. Und das ist ja Ausweis eines großen Interesses. Was wir hier natürlich auch sehen, ist, dass die Wahl sehr politisiert ist, dass die Gesellschaft an Politik interessiert ist und dass die politische Landschaft auch polarisiert ist. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann man eben mit einer hohen Mobilisierung in die Wahl gehen und das drückt sich dann in der Beteiligung aus.
Und wer hat Ihrer Ansicht nach da besonders von profitiert und konnte das dann auch für sich nutzen?
Da wird man sicherlich unterscheiden müssen. BSW hat, das wissen wir auch aus den anderen Wahlen, auch von den Nichtwählern, aber auch aus den anderen Parteien in der Regel Stimmen abgezogen. Auch die AfD ist bekannt dafür, dass sie immer wieder aus dem Bereich der Nichtwählerschaft neue Zustimmung generiert. Und in diesem Fall wird auch die SPD davon profitiert haben, wobei hier sicherlich stärker ins Gewicht fällt, dass sie von den anderen Parteien, also gerade auch von Grünen und auch womöglich von der Linken, Stimmen abgezogen hat, auch von der CDU, um eben die Partei vor der AfD zu platzieren. Das war ja das Ziel des Spitzenkandidaten.
Das wurde erreicht, aber auch die AfD hat natürlich einen Erfolg eingefahren. Platz 2 jetzt im Landtag in Brandenburg. Und die Frage, wie andere Parteien auf diese Erfolge der AfD reagieren sollen, ja, die wurde jetzt wirklich schon sehr oft gestellt. Und die Antwort darauf, die ist offensichtlich schwer. Oder sehen Sie hier auch eine Entwicklung, einen Lernerfolg bei den demokratischen Parteien?
Ja, wir sehen, dass es eine Bemühung gibt, die demokratische Alternative zur AfD klar zu positionieren und das herauszustellen. Das ist Wojtke ja gelungen, genauso wie Kretschmer auch in Sachsen. Und das zieht dann die Wählerstimmen an. Wir sehen aber dann auch einen Effekt, der nicht ganz so gewollt ist, nämlich dass andere Parteien des demokratischen Spektrums, also aus der Mitte, geschwächt werden. Und dann haben wir das große Problem, dass wir keine stabilen Mehrheiten für die Regierungsbildung haben. Insofern ist das sehr zweischneidig, was wir im Augenblick sehen. Einerseits ein klares Bekenntnis zur Spitzenposition einer demokratischen Partei, entweder CDU oder SPD. Andererseits zehren wir auch das Feld der demokratischen Parteien aus und das fehlt uns dann nachher für die Mehrheiten.
Ja, Sie sprechen da schon die Regierungsbildung ja an. Wie auch in Sachsen und Thüringen wird es in Brandenburg schwer, vielleicht sogar noch schwerer. Was meinen Sie, sollte man doch auch mit der AfD sprechen?
Ich glaube, es gibt einen Konsens unter den demokratischen Parteien, dass man mit der AfD, einer gesichert rechtsextremistischen Partei, keine Gespräche über Regierungsbildung führt. Das sollte eigentlich die harte Form auch der Brandmauer sein und auch bleiben. Und dahin haben sich auch alle demokratischen Parteien bislang verstanden. Ich glaube auch, dass das vorerst so bleibt. Und wir sehen ja auch am Wahlabend hatte auch die brandenburgische AfD ja schon wieder keinen Hehl gemacht aus ihrer zum Teil ja menschenverachtenden Politik gegenüber der Migranten und Migrantinnen. Also von daher müssen demokratische Parteien ein Interesse haben, zusammenzuarbeiten und die AfD von der Regierungsbeteiligung fernzuhalten.
Was macht das aber auch wiederum mit den AfD-Wählerinnen und Wählern, die ja ihre Stimme abgeben, aber die führt ja dann eigentlich nirgendwo hin?
Ja, sie führt nirgendwo hin. Auch hier muss man leider eben sagen, das ist zweischneidig, weil nicht auszuschließen ist, dass sich die Partei weiter radikalisiert. Oder zumindest große Teile der Partei, weil sie eben frustriert sind, weil sie ihr Ziel nicht erreichen, nämlich in Regierungsposition zu kommen. Auch die brandenburgische AfD hat ihr Ziel nicht erreicht. Sie wollte größte, stärkste Fraktion werden. Auch das ist nicht gelungen. Also es könnte sein, dass sie sich weiter radikalisiert. Über das Maß hinaus, das jetzt schon vorliegt. Aber die Alternative wäre ja, sie in Regierungspositionen einzubeziehen. Und das ist, wie wir aus der deutschen Geschichte wissen, im höchsten Maße gefährlich und auch nicht abwägbar, in welche Richtung dann eine solche Regierungsbeteiligung der AfD führt.
Nach der Landtagswahl in Brandenburg 2017, da haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie sehen, dass die Zivilgesellschaft erwacht sei und dass Sie auch die Hoffnung haben nach einer nachholenden Demokratisierung. Haben Sie diese Hoffnung jetzt immer noch, auch dieser Wahl, gestern in Brandenburg, dann die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen?
Nein, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Wenn man das tun würde, müsste man ja eigentlich jede Hoffnung aufgeben, dass die Demokratie sich erhält und stabil hält. Nein, wir sehen ja, dass die AfD nicht wegzukriegen ist. Das ist die eine Seite, aber wir sehen, dass es doch ein wachsendes Bewusstsein gibt, auch für die Gefahren, denn sonst hätten wir diese hohe Wahlbeteiligung nicht und hätten doch ein klares Votum letztlich auch der Wählerinnen und Wähler, eine demokratische Partei vor der AfD zu platzieren. Ich glaube, hier gibt es schon ein Bewusstsein und die demokratische Zivilgesellschaft ist natürlich auch gefragt, in den nächsten Jahren immer deutlich zu machen, dass man die Demokratie aus der Mitte heraus erhalten und stärken muss. Denn wenn die Mitte ins Rutschen kommt, dann ist die Demokratie gefährdet. Aber hier gibt es doch klare Zeichen und das muss auch wieder Hoffnung machen.
Und das sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden. Ja, und welche Schlüsse muss auch Berlin, die Regierung, danach dieser Brandenburg-Wahl ziehen? Hören Sie dazu die Meinung von Georg Schmarte.
NDR Info. Die Meinung.
Die Demokratie muss jetzt liefern. Was für ein wunderbarer Satz des FDP-Chefs Lindner am Tag nach Brandenburg. Dann bestellen wir doch mal bei der Demokratie Regierungsverantwortung. Wie wäre es damit? Diese Ampel ist gewählt, ist im Amt, hat ein Mandat, die Regierungsverantwortung wahrzunehmen. Auch jetzt noch, wo doch alle merken, die Liebe in der Ampel ist längst gewichen, die Mühsal sich zu ertragen groß. Und trotzdem, jetzt nach Brandenburg, nach Sachsen und Thüringen, könnten alle Demokraten doch einen Schritt zurücktreten, durchatmen und angstfrei fragen, wo eigentlich steht dieses Deutschland? Weder vor dem Untergang noch vor der Staatskrise. Deutschland wird nicht überrannt und aktuell auch nicht zugrunde regiert. Die Lichter gehen nicht aus und es gibt eher zu viel Arbeit für zu wenig Arbeitskräfte. Es gibt Herausforderungen, aber eben auch unendliche Chancen. 12 Monate vor der nächsten regulären Bundestagswahl wäre es Zeit, einmal innezuhalten und unter den demokratischen Parteien eines miteinander klarzustellen: Angst macht miese Politik. Wir sind möglicherweise Konkurrenten, aber wir sind keine Feinde der Demokratie. Demokratische Parteien sollten niemals ausschließen, einmal doch miteinander demokratisch regieren zu müssen. Grüße gehen raus nach München an den Schlammschlachtkönig Markus Söder, der auch am Tag nach Brandenburg nicht aufhört, die Grünen, die Ampel insgesamt für alles Schlechte dieser Welt verantwortlich zu machen. Angst macht sehr kleine Augen. Friedrich Merz, der ab heute und wohl für ein sehr langes Jahr Kanzlerkandidat sein wird, mahnt, es habe Auswirkungen, wie wir in der politischen Mitte miteinander umgehen. Der Mann hat sowas von recht. Der Respekt vor dem mündigen Bürger verlangt, dass man ihm Schwierigkeiten nicht vorenthält, hat Willy Brandt mal gesagt. Mit Respekt kennt sich Kanzler Scholz ja aus, war mal sein Slogan. Mit Schwierigkeiten auch. Vielleicht lohnt ja doch der Blick auf den Demokratielieferzettel. Verantwortung wahrnehmen steht da ganz oben.
Und soweit die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte und unser Blick auf die Landtagswahl in Brandenburg. Und auch das gehört zu den Themen heute. Es war einmal ein 9-Euro-Ticket und jetzt geht es wieder um 9 Euro. So viel soll das Deutschland-Ticket, wie es mittlerweile ja heißt, nämlich bald mehr kosten. Ab Januar 2025 soll es teurer werden. Tobias Zacher über die Entscheidung, die heute die Verkehrsminister von Bund und Ländern getroffen haben.
Der Preis von 58 Euro gilt ab dem 1. Januar und nur für das kommende Jahr. Denn ab 2026 ist die Finanzierung des Tickets nicht final geklärt. Die Verkehrsminister der Länder sprachen von einer maßvollen Erhöhung zum kommenden Jahr und hoffen, dass die meisten Nutzer ihre Abos nicht kündigen werden, trotz der Preissteigerung von 9 Euro. Auch die vergünstigten Jobtickets und Studierendentickets werden im gleichen Verhältnis teurer. Zuvor war bei einer Umfrage herausgekommen, dass 10-20% der Kunden ihr Deutschlandticket kündigen würden, wenn der Preis um 10 Euro steigt. Aktuell haben rund 13 Millionen Menschen ein Deutschlandticket.
Und von der Schiene auf die Straße, da läuft es gerade für die Automobilindustrie alles andere als gut. E-Autos sind Ladenhüter, bei VW stehen Schließungen und Jobverluste an. Auch die Konkurrenz aus Asien, vor allem China, macht es deutschen Autoherstellern schwer. Deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen heute zum Autogipfel nach Berlin eingeladen. Es geht darum, mit den Chefs der Autokonzerne und auch der IG Metall mögliche politische Maßnahmen zu besprechen. Und ich habe mit Lothar Lenz in Berlin geredet und gefragt, mit welchen Ideen der Bundeswirtschaftsminister in diesen Autogipfel gegangen ist, um der Autobranche zu helfen.
Also es gibt die eine große Idee, dass man eine Neuauflage der Kaufprämie wieder macht. Die hat es ja bis Mitte Dezember vergangenen Jahres gegeben für die Neuzulassung eines Elektroautos. Dann ist sie weggefallen aus Haushaltsgründen. Das war einfach kein Geld mehr da. Aber das gilt im Grunde ja für den aktuellen Bundeshaushalt auch. Es ist also nur eine politische Idee, den Erwerb von Elektroautos steuerlich oder direkt finanziell zu fördern. Die SPD hat ja so eine Neuauflage der Abwrackprämie im Sinn, bis zu 6.000 Euro kann sie sich vorstellen, wenn man einen Verbrenner stilllegt und sich stattdessen ein Elektroauto kauft, ein neues. Das ist aber noch in der Ideenphase sozusagen. Dafür gibt es im Bundeshaushalt derzeit keine Finanzierung. Insofern wird Habecks Rolle heute erstmal sein, sich die Probleme der Industrie anzuhören, die ja nur mit der stockenden E-Mobilität noch gar nicht zu Ende sind, denn die Industrie leidet auch insgesamt unter der schwachen Konjunktur und auch unter der großen Abhängigkeit von China. Es ist eben immer schwerer, da deutsche Autos zu verkaufen. Und das ist nicht ganz klein, dieses Problem, denn 3/4 der deutschen Autoproduktion werden ins Ausland verkauft.
Mit am digitalen Tisch dieses Autogipfels heute in Berlin sitzt ja auch die IG Metall. Und bei VW, ich habe schon gesagt, da drohen im kommenden Sommer Kündigungen. Was können denn die Beschäftigten bei VW auch von diesem Autogipfel erwarten?
Natürlich wird die IG Metall eine große Rolle spielen, diesen angekündigten Stellenabbau bei VW, aber ja nicht nur bei VW, sozialverträglich zu gestalten und möglicherweise auch über Kurzarbeit Phasen geringerer Produktion abzufedern. Es ist ja so, dass die Zahl der Neuzulassungen zurzeit etwa ein Viertel unter der liegt, die in besseren Zeiten üblich war. Also das ist schon ein großer Produktionseinbruch. In der Autoindustrie hat ja gerade die Tarifrunde begonnen. Die IG Metall hat 7% gefordert. Das macht natürlich auch die Produktionsbedingungen bei den heimischen Herstellern nicht einfacher, wenn sie da auf der Kostenseite weiter belastet werden. Aber natürlich ist das erste Interesse der IG Metall, für sichere Arbeitsplätze in den inländischen Werken zu sorgen. Insgesamt beschäftigt die Automobilindustrie in Deutschland ja direkt etwa 800.000 Menschen, die indirekt damit verbundenen Arbeitsplätze gar nicht gerecht.
Was ist aber auch umgekehrt von der Autoindustrie dort jetzt bei diesem Gipfel zu erwarten? Bei Elektroautos, da hat sich Deutschland links überholen lassen. Sie haben gerade schon die Konkurrenz aus Asien angesprochen. Welche Ideen gibt es da, auch sich auch selber aus dieser Krise wieder rauszuholen?
Also das ist ja in der Vergangenheit auch schon deutlich geäußert worden, dass die Autoindustrie auch ihren eigenen Anteil hat. Da ist an allererster Stelle eine verfehlte Modellpolitik zu nennen. Es gibt ja fabrikneue Elektroautos aus heimischer Produktion auf keinen Fall unter 30.000 Euro. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Ansage. Und wenn man dann schaut, welche Softwareprobleme zum Beispiel Volkswagen nach der Einführung neuer Elektroautos hatte, da war die Elektronik in den Autos sehr kompliziert, überaus Störanfällig. anfällig. Und das ist natürlich bei solchen Neupreisen überhaupt keine Werbung. Insgesamt muss man analysieren, dass die deutsche Autoindustrie ihren alten Nimbus, die besten Autos der Welt zu bauen, längst eingebüßt hat. Das ist die asiatische Konkurrenz, vor allem diejenigen, die heute die Maßstäbe setzt. Und das merkt man dann am Ende auch in den direkten Verkaufszahlen.
Informationen von Lothar Lenz zum Autogipfel in Berlin. Und das waren die Themen des Tages, die Sie natürlich auch in unserer NDR Info-App finden.